Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, dem Japan-Podcast von Sumikai mit mir, Banks, mit Matze.
Servus.
Und Micha.
Moin.
Ja, Japan-Tag überlebt, ne?
Ja.
War noch vollständig oder wurde was zurückgelassen?
Ich befürchte meinen Verstand, aber da war ja eh nicht so viel vorhanden, von daher. Nein, also erstmal meine generelle Kritik zum Japan-Tag könnt ihr auf der Webseite lesen. Nein, es geht nicht darum, Cosplayer sind böse. Nee, da waren echt ziemlich coole da, muss ich ganz ehrlich sagen. Was sehr lustig war, ist erstens, die Hinfahrt mit der Bahn war sehr kurios. Schon am Bahnhof konntest du dann so, wie komme ich denn jetzt hier raus? Es sind so viele Leute. Aufs Gelände nachher unten Rheinufer, ich habe nur geguckt und dachte mir dann, ich drehe mich wieder um, ich gehe mal lieber wieder, weil es war trotz Regen brobbenvoll. Es ist der Wahnsinn, was der Tag mittlerweile an Leuten anzieht. Aber, und das muss ich leider ganz ehrlich sagen, wenn Japan nur aufs Popkultur besteht, okay. Weil was anderes ist das nicht mehr. Das ist eigentlich nur noch so ein geh hin, geh shoppen und beeil dich bitte, weil an die Stände kommst du sowieso nicht.
Ja, ich meine, Soft Power, ne? Reagiert. Ja. Regiert und reagiert.
Ja, ich finde es ein bisschen nervig, weil man sollte es nicht als Kulturtag bewerben, wenn die Kultur im Prinzip so dermaßen im Hintergrund steht. Aber gut, wie gesagt, das könnt ihr gerne bei Sumika nachlesen. Ich habe darüber einen ausführlichen Kommentar geschrieben. Was ziemlich cool war, das war tatsächlich KFC in Düsseldorf. Die haben so eine, also ihre Filiale ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal so einen Popkultur-Touch gegeben. Und hatten halt Manga-Zeichner da und so weiter. Und das war tatsächlich ziemlich cool. Also, die Leute hatten sichtlich Spaß im Wasser des Wortes.
Naja, das ist ja auch das Wichtigste.
Passt aber auch irgendwie dazu. Es wirkt schon eher wie so eine große Messeveranstaltung, jetzt der Japan-Tag in Düsseldorf.
Ja.
Und dafür ist einfach nicht genug Platz da, ne?
Wir müssen nee, also es ist halt immer noch der gleiche Fehler. Die Veranstaltung zieht immer mehr Besucher an. Gut, es waren jetzt durch den Regen natürlich ein bisschen weniger da. Aber der Platz, also der eigentliche Platz, ist dafür schon lange nicht mehr ausreichend. Und ich raff einfach nicht, warum Düsseldorf da nichts gegen macht. Weißt du, sie bewerben es ja wirklich. Und das ist ja auch im Vorfeld. Also der Öffentlich-Rechtliche hat darüber hier durch die Bank weg berichtet. Du hast überall was drüber gelesen. Die Magazine haben sich überschlagen und so weiter. Und eigentlich hätte Düsseldorf schon längst reagieren müssen. Und dass sie es nicht tun, verstehe ich halt einfach nicht. Weil es ist wirklich zu wenig Platz. Und das ist seit Jahren so. Das ist ja nicht erst seit gestern.
Nein, du willst natürlich nicht das, was die Leute anzieht, verlieren. Aber vielleicht sollten sie eine extra Kulturmeile machen, damit man ein bisschen Ausweichmöglichkeiten hat.
Gruppenkuscheln?
Ne? Gruppenkuscheln?
Naja, was anderes ist es ja nicht. Und wie gesagt, es geht mir gar nicht um die Cosplay. Ich fand, dieses Jahr waren echt sehr, sehr viele coole da. Und das war auch eine gute Stimmung, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nee, da muss mehr gemacht werden. Das geht so einfach nicht mehr. Und wenn Japan halt aus Popkultur besteht, okay. Und abgesehen davon übrigens einige Preise. Aua. Also, das war aber holla gesalzen. Ich weiß nicht, ob es einen Düsseldorf-Zuschlag gibt oder so, aber
ouch. Wie das der Messe-Zuschlag? Du weißt doch, kaum ist irgendwo eine Anime-Manga-Messe, kosten die Pommes auf einmal 7 € pro Portion.
Ja, so ungefähr kann man das auch zusammenfassen. Nein, aber wie gesagt, KFC, das war echt cool. Vor allen Dingen, ich habe noch nie gesehen, dass eine Eingangstür so dermaßen beliebt ist bei mal eben schnell Kamera rausholen und ein Foto machen. Also das war wirklich tatsächlich ziemlich cool. Auch mit DJ und so weiter, da lief halt die ganze Zeit Anime-Musik. Ich glaube, ich kenne jetzt 5 verschiedene Versionen des Sailor Moon Intros in Techno, in Metal und in noch so ein paar anderen Varianten. Sehr interessant übrigens. Aber die Stimmung war halt unheimlich gut.
Ja, nice.
Ja, es hat Spaß gemacht. Da muss ich zugeben, hat Spaß gemacht. Und ja, ich war, glaube ich, der Erste, der in der KFC-Filiale für ein paar Stunden stand und nichts gegessen hat. Aber ja, es war halt ansonsten wirklich sehr voll.
Puh, ja, ich meine, sehr voll ist es auch woanders. Zum Beispiel bei unseren Nachrichten. Guck dir die Liste an. Guck dir das an, ey.
Ja, das ist ein bisschen voll, Leute. Naja, gut, aber so ist das halt, ne?
Mit was fangen wir denn an? Ich bin ganz überfragt.
Ich hätte vorher vielleicht mal draufschauen sollen, ne? Nee, wir fangen tatsächlich mit dem Ausländeranteil in Japan an, denn der Ausländeranteil in Japan wächst schneller als erwartet. Also man möchte ja ausländische Einwohner haben, die halt auch in Japan arbeiten. Nun, man hat ja so einen kleinen Arbeitskräftemangel. Und Ende 2024 lebten laut der Einwanderungsbehörde rund 3,77 Millionen Ausländer in Japan. Das ist natürlich ein neuer Höchststand. Damit stieg nämlich die Zahl im Vergleich zu 2023 um fast 360.000. So. Ja. Es ist aber doppelt so viel wie ursprünglich angenommen und das Ganze führt zu einem kleinen Problem. Denn man ist gar nicht darauf vorbereitet. Das heißt,
nee. Ich meine, letzte Woche haben wir doch darüber geredet, dass es so wenig Schulen gibt, um Japanisch zu lernen, ne?
Das ist die Spitze des Eisbergs.
Ja.
Darunter tummeln sich dann zum Beispiel Ärzte, die halt Ausländer behandeln können, weil sie zum Beispiel mal eine andere Sprache zur Abwechslung sprechen, aber vor allen Dingen auch Behörden. Die Behörden sind gnadenlos überlastet.
Mm.
Ja, und das ist natürlich, nee. Und nein, es geht nicht darum, dass die Ausländer sich nicht benehmen. Tatsächlich ist es eher im Gegenteil der Fall. Die meisten sind japanischer als die Japaner selber. Aber es ist halt wirklich ein Problem, weil alleine schon eine Anmeldung kann verflucht schwierig sein, wenn du keinen Dolmetscher dabei hast.
Ja, ich glaube, wir haben mal drüber beredet, dass für Polizei und für Behörden eine bestimmte Menge an Dolmetschern auf Abruf da sind, ja. Aber es sind zu wenig, ne?
Ja, genau.
Genau, das ist das Problem. Also im Prinzip hat man ein System dafür, aber das kann halt ewig dauern. Also entweder du hast Glück, also wahrscheinlich dann in Fällen wie in Tokio, dass wenn irgendwas ganz Dringendes ist, dass gerade jemand da ist. Aber naja, kann auch sein, dass du da manchmal stundenlang sitzt und warten musst, weil die erstmal rumtelefonieren müssen, wer das jetzt macht und ob jemand das macht und so weiter und so fort.
Also man will ja jetzt die Anmeldung online einführen. Das gilt aber natürlich nur, wenn man für einen normalen Wohnort wechselt. Wenn man ja halt so ins Land kommt, dann eher nicht. Und es ist halt momentan so ein kleines Problem damit, dass man sich halt nicht wirklich anpasst auf die Einwohner. Wir haben ja jetzt zum Beispiel dieses Problem gehabt, da haben wir, glaube ich, letztes Mal drüber gesprochen, über die Krankenversicherung. Man ist ja in Japan grundsätzlich verpflichtet, in die Krankenversicherung einzuzahlen. Und da wird dann auch gleich Betrug und so weiter und so fort, obwohl es dafür keine Anzeichen gibt. Aber ist ja egal, man macht es erstmal, ne? Und das sind halt so Widersprüche. Auf der einen Seite möchte man die Leute haben, auf der anderen Seite ist man aber so, da kommen außer der böse, böse, böse. Und man muss sich halt auch besser drauf vorbereiten. Das ist ja vielleicht so hilfreich.
Ja, mit der Vorbereitung hapert's aber immer, ne?
Ja.
Das liegt aber noch nicht nur an Japan. Das ist so ein Bürokratieproblem von jedem modernen Industriestaat. Es ist wirklich schrecklich, weißt du?
Ja, das definitiv.
Ja,
ja, es ist. Also da muss man auf jeden Fall noch nacharbeiten, weil Japan ist halt drauf angewiesen. Das zeigen ja auch mal wieder die aktuellen Daten zur Geburtenrate, wenn ich jetzt aus der Liste, da haben wir ihn doch. Denn das erste Quartal in Japan lief geburtenratentechnisch nicht ganz so gut. Es ist mal wieder ordentlich gesunken, und zwar deutlich gesunken. Denn zwischen Januar und März 2025 wurden in Japan nur 162.955 Kinder geboren. Das ist mal wieder ein Rückgang um 4,6% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Bedeutet also, es geht weiter runter. Und diese Zahl umfasst übrigens auch die Geburten von Ausländerinnen.
Ja.
Okay. Also ist es ein rundum umfassendes Negativ. Also nicht, dass man sagen könnte, die Ausländerinnen kriegen jetzt so viele Kinder. Nee, es ist noch nicht mal das der Fall. Okay, gut zu wissen.
Die Daten nur rein japanische Geburten, die kommen übrigens noch. Das dauert immer so ein bisschen, bis sie es da wahrscheinlich auseinandergepflückt haben. Gleichzeitig gibt es auch wieder einen Rückgang bei den Eheschließungen. Denn von Januar bis März 2025 wurden in Japan tatsächlich nur 131.332 Ehen geschlossen. Und das sind 3,9% weniger als im Vorjahreszeitraum. Und die Zahl der Todesfälle stieg um 5,7% auf 466.672, was zu einem natürlichen Bevölkerungsrückgang von 303.717 Menschen führte. Das heißt, Japan schrumpft.
Ja, aber ein gutes Stück wieder mal.
Ja, und das.
Ich meine, das Ansteigen der Todesfälle, das ist normal, weil jetzt halt eine geburtenstarke Generation alt ist im Moment. Ne? Wir hatten ja zwei sozusagen Babyboomer in gewisser Weise in Japan.
Richtig, die erste ist jetzt alt, in Anführungsstrichen, die zweite Ende des Jahrzehnts.
Ja, also es ist nicht so, dass mehr Leute sterben, weil irgendwie in Japan was falsch ist, sonst einfach nur sehr, sehr viele alte Leute da. Nein, Moment.
Richtig, es sind einfach sehr, sehr wahnsinnig viele alte Leute da. Das Problem an der ganzen Geschichte ist halt eben, die Maßnahmen zur Stabilisierung der Geburtenrate, die funktionieren nicht. Und Japan hat nicht mehr so viel Zeit. Dann geht die zweite Babyboomer-Generation, also Ende 2030 ungefähr, 2029, naja, irgendwie so, in Rente, dann sagen einfach Leute so, das war's, das könnt ihr jetzt nicht mehr umdrehen. Man muss sich also wirklich ranhalten. Und man hat ja einiges versucht, aber es fruchtet gar nichts.
Ja, meine Güte, da die Unsicherheit über die Zukunft, die spielt eine gigantische Rolle. Ne?
Einmal das und die Inflation aktuell vor allen Dingen.
Ja, total.
Weil Japan ist gerade schweineteuer. Also alleine im nächsten Monat werden wieder kräftig Preise anziehen. Das haben schon viele Unternehmen angekündigt. Grund dafür ist vor allen Dingen der Reispreis, weil Reis ist in Japan gerade wahnsinnig teuer. Und aber auch allgemein ist das Leben in Japan nicht unbedingt gerade das günstigste der Welt. Von daher, man überlegt sich es halt dreimal, weil man muss es halt auch bezahlen können. Und man muss Zeit haben. Und das sind zwei Faktoren, die sind nicht ganz so gegeben aktuell.
Ja, ich meine, wenn man sich es allein schon vorgestellt, ne, die durchschnittliche Büroangestellte in Japan, ne, die OL, die Office Lady, dieses schöne pseudo-anglizistische Wort, das die Japaner sich da zusammengebastelt haben, die meistens kann nicht von ihrem Einstiegsgehalt alleine leben.
Richtig.
Die können das nur machen, wenn sie von ihrem Elternhaus zu Hause erstmal zur Arbeit pendeln. Das ist einfach nicht wirklich ein System, wo man früh Kinder kriegen kann oder manchmal überhaupt nicht, weil es einfach finanziell nicht geht, ne?
Das ist tatsächlich in den meisten Branchen so. Ja, es wird einfach zu wenig gezahlt, schlicht und ergreifend. Und das ist jetzt nicht unbedingt gerade der Punkt, wo man halt sagt, da setzt sich ein Kind in die Welt. Und dazu kommt halt auch noch, viele wollen einfach Single bleiben tatsächlich. Also in Japan war es ja eh immer schon schwer, eine passende Partnerin zu finden. Ja. Und viele Frauen sagen halt, das tue ich mir nicht an, weil ich werde nachher nur noch in die Küche im Prinzip verbannt und das war's dann. Also ich soll den Haushalt schmeißen, Mann geht arbeiten. Nee. So, zwar gibt es auch dieses Modell, dass beide arbeiten. Das verbreitet sich in Japan auch tatsächlich, weil man hat einfach keine andere Wahl.
Ja.
Aber nein, viele sagen halt, ich möchte lieber Karriere machen und ich habe keine Lust auf diese traditionelle Rollenverteilung, die es halt in Japan oder die in Japan immer noch Standard ist.
Ja, ich meine, wenn beide arbeiten, hast du auch nicht wirklich Zeit für Kinder, ne?
Nö, definitiv
nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, andererseits ist es ja halt auch nicht unbedingt was, was die Frauen manchmal so entscheiden können, ne? Also man muss ja irgendwie das Geld rankriegen und wenn man halt beide arbeiten müssen, damit man so an sich schon über die Runden kommt, na, dann passt da ein Kind natürlich überhaupt nicht rein.
Richtig. Und deswegen wird es halt immer weniger. Und ich gehe schwer davon aus, dass Ende des Jahres ich überall die Nachricht schreiben werde, Geburtenrate erreicht schon wieder traurigen Rekord.
Ja, besonders wenn sich nichts ändert. Ich meine, bei einigen Sachen, da können sie schwer gegensteuern. Da haben sie sich selber verbaut. Aber Sachen zum Beispiel bei den aus dem Ausland zugezogenen, können sie gegensteuern. Bei denen, die haben auch Sorgen für die Zukunft, weil sie gar nicht wissen, ob sie in Japan bleiben können. Ne?
Richtig. Ach, das habe ich übrigens vergessen zu erwähnen. Tatsächlich sind die meisten Ausländer, die nach Japan gekommen sind letztes Jahr, technische Praktikanten.
Ja, die zählen
und das System, ne? Ja, und das System ist nicht gerade das Beste.
Nee.
Das wird ja bearbeitet, aber das dauert noch eine Weile.
Ja, das ist halt eben so eine Sache. Und also insgesamt nicht gut. Wirklich gegensteuern können sie nicht, weil man will jetzt halt mehr Geld in die Kinderbetreuung und so weiter reinstopfen, wobei das bald nicht mehr nötig ist, weil es sind aber zu wenig Kinder da. Da reicht die Betreuung dann irgendwann aus, die man jetzt hat. Man löst aber die Grundprobleme einfach nicht. Ich meine, das fängt ja schon damit an, dass man sich jetzt endlich nach Jahren mal wieder durchgerungen hat, im Parlament über doppelte Nachnamen für Ehepaare zu sprechen. Und die LDP lehnt es ja weiterhin ab. Und das alleine zeigt ja schon, Leute, ihr seid, nee, tut mir leid, irgendwo in der Vergangenheit hängen geblieben. So kann es nicht funktionieren.
Ja.
Und ja, dieses Nachnamenthema ist übrigens auch tatsächlich ein ganz, ganz großes Thema, weil viele Frauen sind halt auch selbstständig und die sagen dann eben halt, ja nö, ich habe mir das in meinen Namen aufgebaut, wenn ich heirate, dann lege ich den Namen ja ab, weil es ist ja Tradition, dass man den Namen des Mannes annimmt und schönen Dank auch, bin ich raus aus dem Geschäft.
Ja, das ist so ein Thema, wo man weiß, was man abschaffen oder erledigen könnte, um das zu verbessern. Ja. Aber bei anderen Sachen bin ich mir vollkommen ratlos. Zum Beispiel bei der Inflation. Die geht ja immer höher, höher, höher und Preise steigen. Und ich sehe einfach keinen Grund mehr dafür. Woher kommen diese ganzen Preissteigerungen?
Die sind teilweise selbst gemacht. Und teilweise aber auch, weil Japan wirtschaftlich allgemein ein bisschen schlechter dasteht. Also erstmal gab es ja das Problem, China hat ja gesagt, wir nehmen erstmal keine Fischereiprodukte mehr von euch. Heute übrigens tatsächlich, heute am Freitag, doch, wir fangen jetzt wieder an zu importieren. Man will sich jetzt ein bisschen näher kommen, kuscheln wegen der USA. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, der Reis zieht halt unglaublich viel. Und Japan ist ein ressourcenarmes Land, das heißt, man muss unglaublich viel importieren. Und da hapert es aber, der Yen ist halt schwach. Und das macht die Importe natürlich teuer und das muss umgeschlagen werden. Ja, und dann hat man halt den Salat.
Ja, plus natürlich Amerika.
Ja, das kommt jetzt noch on top. Wobei da muss ich auch weiterhin sagen, Japan macht einen gewaltigen Fehler. Weil sie versuchen immer noch mit der USA auf Kuschelkurs zu gehen, obwohl Trump, der ist einfach unberechenbar. Mit dem auf Kuschelkurs zu gehen, ist ungefähr das Dümmste, was man machen kann.
Ja, ich war auch überrascht, dass man sich jetzt, also ich meine klar, dass Japan den Buckel krumm macht, um zu sagen, ja, naja, wir sind ja hier die Netten, ne, jetzt also wir können ja mit über alles reden. Das war jetzt nicht überrascht, aber dass selbst nachdem Trump den ja schon ziemlich in den Rücken gefallen ist, dass sie immer noch sagen, oh ja, wir können ja immer noch über alles reden, das ist sehr frustrierend, weil jeder, der ein bisschen was von Wirtschaft und Handel versteht, wird merken, dass das alles Bullshit ist.
Ja, vor allem, weil sie auch sehr viel zugesagt haben. Sie wollen jetzt Rüstungsgüter, speziell aus den USA, kaufen ganz, ganz viele. Der Reisimport soll aus den USA besser geregelt werden, obwohl eigentlich der Reiskonsum in Japan übrigens abnimmt. Das ist der Witz an der ganzen Geschichte. Also man will ja auch demnächst anfangen, mehr zu exportieren, wenn man dann irgendwann die Versorgung wieder hinkriegt und den Preis gedrückt hat. Dann hat man zugesagt, noch ein paar andere Sachen halt auf jeden Fall aus den USA zu kaufen, in Billionenhöhe und so weiter. Und da stellt sich halt auch die Frage, Leute, wo nehmt ihr das Geld eigentlich her? Also es ist ja so, in gerade dieser Woche ging es ja rum, da hat ja der liebe Premierminister gesagt, oder die Situation von Japan mit Griechenland verglichen. Wir kennen ja noch die ganze Situation, Griechenland pleite, blase und blub. Übrigens, Props gehen raus an ungefähr alle deutschen Börsenmagazine. Mein Gott, könnt ihr einen Schwachsinn schreiben, weil Japan reißt die Weltwirtschaft runter. Wo ich auch so dachte, sag mal, ich meine, ich habe jetzt nicht gerade die große Ahnung von Wirtschaft, aber es reicht aus, um zu sagen, nein, das wird nicht passieren.
Weil so schlimm. Dieses KI-Copypasta reingefallen oder was?
Ich habe keine Ahnung.
Da ist in letzter Zeit Sachen rumgegangen, von wegen in China brechen jetzt die Banken zusammen und reißen die Weltwirtschaft runter. Ja. Und dann in Korea brechen jetzt die Banken zusammen und reißen die Weltwirtschaft runter. Und dann war Japan dabei. Ich meine, das ist alles Blödsinn.
Ja, natürlich, aber das ist, also das Prinzip könnte man erklären, indem man versucht einfach bei Google einen schönen Artikel zu platzieren, damit er ordentlich Traffic zieht und dann nimmt man halt eine Katastrophenmeldung. Funktioniert komischerweise immer. Ja. Und dann ist auf einmal Google News voll mit solchen Katastrophenmeldungen und das sind Börsenzeitungen, die leben anscheinend nur von Katastrophen oder irgendwie so.
Wie man darauf reagieren soll, ne?
Ja. Also man muss erstmal dazu sagen, nein, so schlimm ist die Situation nicht und Kishida hat ja selbst eingeräumt, okay, das war ein bisschen unbedacht, weil unsere Schuldensituation ist eine ganz andere. So, natürlich hat Japan Schulden und das nicht zu knapp. Aber das ist halt eben nicht so wie in Griechenland, wo die Schulden ja mehr Ausländer ins Ausland verlagert worden sind. Und das ist in Japan halt anders. Also nein, Japan reißt gerade die Weltwirtschaft übrigens nicht runter. Macht die Sache allerdings auch nicht besser. Denn das große Problem bleibt halt, man kriegt die Wirtschaft momentan nicht unter Kontrolle.
Ja.
So, und wenn man jetzt allein die Reiskrise sieht, die Preise steigen und steigen trotz staatlicher Eingriffe. Da ist nämlich was ganz Lustiges passiert. Der ehemalige Landwirtschaftsminister war dann der Meinung, ja, wir machen da mal Auktionen, nicht? Und geben dann unsere staatlichen Reserven, werfen wir auf den Markt, das wird dann schon helfen. So, die sind aber schon auf dem Markt. Es gab ganz, ganz kurz einen ganz kleinen Preisverfall. Das hat sich dann aber nach einem Tag schon wieder erledigt. Und dann stellte sich ein paar Sachen heraus. Erstens, ein Großhändler war der Meinung, na gut, ich exportiere den Reis. Viele Großhändler waren der Meinung, das können wir nicht verkaufen. Da haben wir jetzt Qualitätsbedenken und so weiter. So eine Marktstabilisierung hat nicht stattgefunden. So, jetzt sollen kleine Läden den Reis direkt bekommen können. Ob das hilft, ist halt auch immer noch fraglich, weil es ist einfach ein hausgemachtes Problem. Denn Japan hat jahrelang dran gearbeitet, um eben den Reismarkt in Japan selber zu schützen, die Bauern dazu zu ermutigen, weniger Reis anzubauen.
Ja, Protektionismus, oder? Könnte man das nennen, ne?
Ja, und dazu kommt halt eben dann auch noch, anderes Getreide war halt jahrelang teurer, also ist man halt umgestiegen. Mehr Geld.
Ja. Ah, ich finde es aber auch krass, dass die Notreserven so gut wie gar nicht angekommen sind im Markt, ne, sondern entweder nach außen, ins Ausland verschöbelt worden oder einfach nicht angenommen worden?
Weil es wieder total planlos von der Politik war. Und das muss ich mal ganz ehrlich jetzt auch sagen. Es war total planlos. Es hat jeder Experte von vornherein gesagt, Leute, lasst es, das wird so nicht funktionieren. Macht es nicht, macht es anders. Yep.
Okay.
Naja, wer nicht hören will, muss führen. Zumindest hoffe ich, dass sie nicht doof genug sind und es nochmal versuchen.
Ja, das Problem ist leider, es führen die Falschen.
Jetzt, sie haben ja neue Entwürfe, ne? Neue Kurswechsel, bla, Fimiao und neuen Landwirtschaftsminister, denen die Japaner tatsächlich ein bisschen was zutrauen. Obwohl, vielleicht liegt das eher daran, dass er der Zögling, also der Spross vom Koizumi ist. Sehen wir da noch besser
was. Ja, dann gibt es aber das nächste Problem, der erntet gerade also irrsinnig viel Kritik, auch aus der eigenen Partei, weil viele befürchten, er macht die Sache nur noch schlimmer. Das ist auch ganz lustig. Ich hoffe, das wird sich bald regeln, weil das Reis ist halt Grundnahrungsmittel. Das ist unglaublich schlimm, dass der so wahnsinnig teuer ist und immer teurer wird. Also der ist ja allein die letzten Tage wieder um ein paar Yen nach oben geschossen. Ja, das geht halt einfach so nicht. Und da muss dringend was getan werden. Ja, da ist man dann halt mal wieder ein bisschen komisch unterwegs. Man hat jetzt zwar beschlossen, oder man diskutiert gerade drüber, dass man jetzt wieder den Reisanbau fördert, aber das sind halt eben Maßnahmen, ja, so schnell wächst Reis auch nicht. Außerdem hat man noch ein kleines Problem, es wird immer wärmer in Japan und das kommt dem Reis auch nicht zugute.
Dabei, Reis ist eigentlich schon ein dankbares Getreide. Ne? Du kannst bis zu 3-mal im Jahr Reis ernten, wenn es die richtige Sorte ist und das richtige Klima. Ne?
Das richtige Klima ist das Problem.
Ja, ja.
Ja, das ist halt so dieses. Übrigens, ist das schon mal aufgefallen? Mann, meckern wir immer viel über die Politik. Bei Spotify vor ein paar Tagen einer geschrieben, wir sollten doch bitte in die japanische Politik gehen, wenn wir alles besser wissen.
Ja, das haben wir aber auch schon gesagt. Ich meine, wir sagen ja im Prinzip nur, was das Problem zurzeit ist. Dass wir es unbedingt besser wissen, haben wir ja auch schon, nicht besser wissen, haben wir ja auch schon öfter gesagt. Und dass wir halt auch nicht unbedingt wissen, was die Lösung dafür ist. Die Tatsache ist nur, dass das, was die japanische Regierung meistens macht, so offensichtlicher Blödsinn ist, dass selbst Laien das sofort sehen. Also, dass das mit dem Reis auf dem Markt hauen schief geht, wenn man das erstens überstürzt und ohne irgendwelchen Plan macht, das ist doch logisch. Also das, klar funktioniert das nicht und macht die Sache nur noch schlimmer, ne?
Richtig.
Da kommen wir natürlich auch an unsere Grenzen des Möglichen, ne? Wir sind nur ein Kommentar-Podcast.
Genau.
Ja. Und, dazu kommt hinzu, ich glaube nicht, dass das was bringt, wenn wir jetzt nach Japan gehen und sagen, hey Leute, wir würden gerne in die Politik rein, weil die warten garantiert nicht auf 3 komische Podcasts aus Deutschland. Aber naja. Wir können uns ja mal bewerben. Ne? Nein, den Kommentar fand ich einfach lustig. Weil so, es ist ein Kommentar-Podcast. Was soll man denn sonst machen, Mensch? So, um ganz kurz noch eben die Reichweite der Inflation zu beschreiben. In den 23 Bezirken Tokios sind die Verbraucherpreise im Mai 2025 im Vergleich zum Vormonat mal wieder um 3,9% gestiegen. Es ist damit der höchste Anstieg seit 2 Jahren und 4 Monaten. Besonders natürlich Lebensmittelpreise. Wohnungen werden übrigens auch immer teurer.
Ja, so wie überall auf der Welt. Man hat das Gefühl, es gibt eigentlich nur das gleiche Problem.
Ja.
Wobei über die Preise zwar nörgeln, aber es ist ja noch nicht so schlimm. Ich erinnere mich an die Situation zur Corona-Pandemie und die große Mehlkrise in Deutschland. Da sind die Leute regelrecht auf die Barrikaden gegangen.
Denk an die Nudeln.
Und die Nudeln, oh Gott, die große Nudelknappheit.
Ja, ich habe mich damals, wo ich mir dachte, ich ärgere meine Nachbarn, ich koche mir jetzt eine große Schüssel Nudeln, setze mich ans Fenster und genieße sie. Sie haben wirklich blöd geguckt.
Weißt du, einige Sachen sind für mich schon eine Krise. Meine leckere Schokolade, die früher 1,80 gekostet hat, kostet jetzt 4 Euro.
Boah.
Autsch.
Aber das habe ich letztens auch gesehen. Also es ist nicht unbedingt eine Krise, aber ich stand letztens an der Supermarktkasse und dachte mir, oh ne, ich gönne mir mal so ein kleines Leckerli, ne? Und dann dachte ich, so ein Überraschungsei wäre doch ganz nett. Und dann habe ich gesehen, dass das Überraschungsei ein einziges 2 Euro kostet. Und dachte ich auch so.
Ja.
Nee.
Also man muss mal ehrlich sein. Grundsätzlich nutzen das auch Hersteller gerne aus, um nochmal auf den Preis natürlich on top zu setzen. Ne? Ich finde das aber auch sehr gefährlich. Weil jetzt ganz ehrlich, wenn der Kaffee noch weiter teurer wird und ich mir irgendwann nicht mehr leisten kann, dann, liebe Welt, Prost Mahlzeit. Und ja, ich bin kaffeesüchtig. Das sind viele in Deutschland. Da muss man höllisch aufpassen. Das kann böse enden.
Ja, richtig.
So. Okay, machen wir weiter. Japan hat, oder nein, wir fangen mal anders an. Also, wir haben ja das Problem, dass wir in den USA diesen Hornochsen Trump sitzen haben. Und ja, mittlerweile ist er ein Riesenhornochse. So, und Trump dreht halt gerne durch und hat jetzt Harvard erstmal verboten, ausländische Studenten aufzunehmen, unter dem Deckmantel jüdische Studierende zu schützen. So, das Ganze wurde jetzt zwar wieder vom Gericht kassiert und ich weiß gar nicht, wie der Stand da gerade ist, das ändert sich ja alle 10 Minuten. Wir wissen, Trump hat es nicht ganz so mit, oh mein Gott, da wird ja Wissen vermittelt, das geht ja gar nicht. So, und was hat Japan jetzt gemacht? Ziemlich schlau. Japan hat sich jetzt hingestellt und gesagt, naja, dann kommt halt einfach zu uns.
Das sind Japan aber auch nicht die einzigen, ne? Die Schweden haben ja auch schon gesagt, hier gerne, und in Deutschland hat man ja auch schon angekündigt, dass wir doch gerne Leute aus Amerika aufnehmen, ne?
Ja, vor allen Dingen Wissenschaftler.
Ja, das meine ich ja damit. Eigentlich kein schlechter Deal, ne? Ich meine, zu einer gewissen Zeit haben die Amis unsere Wissenschaftler gekriegt, wäre doch nett, wenn wir die wieder zurückbekommen.
Naja, ich glaube, die kriegen wir nicht wieder zurück, aber zumindest muss man ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was Trump vorhat, aber Amerika gegen die Wand fahren gehört eindeutig dazu. Na, jedenfalls hat die hat das japanische Bildungsministerium Hochschulen im ganzen Land dazu aufgerufen, betroffene Harvard-Studenten aufzunehmen. Und ja, weil das halt einfach so nicht funktioniert und das absoluter Kokolores ist. Und man hofft sich natürlich Humanressourcen, das muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen.
Ja, klar. Aber trotzdem, es macht es richtig schön bindlich, die ganze Angelegenheit, gell? In Amerika geht bei der Uni die Tür zu und im Rest der Welt geht bei der Uni die Türen auf. Ne?
Richtig. Das Ganze hat übrigens auch zu extremen Verunsicherungen in Japan selbst geführt, weil es sind ja viele Japaner, die auch gerne im Ausland studieren. Man bereitet sich halt vor und auf einmal, bob.
Ja.
So, dazu kommt noch eine andere Sache, die für extreme Verunsicherung sorgt, denn die Trump-Administration hat ja angekündigt, man werde jetzt anfangen, die Social-Media-Kanäle der Einreisenden zu durchforsten. Und wehe, da steht Kritik, das ist ja nicht gut. Das wurde damit begründet mit, wer den Menschen in den USA schaden will, darf hier nicht mal rein. Ich weiß aber nicht, wie ein Facebook-Post oder ein X-Post schadet, aber okay. Da herrscht natürlich jetzt gerade richtig Verunsicherung.
Trumps Bewunderung für so Diktatoren und starke Männer wie Russlands Putin ist echt störend, ja. Es erinnert irgendwie total daran, weißt du, diese so richtig paranoide Art und Weise, ne, daran zu gehen.
Ja, er sich nicht auch gerade fürchterlich auf, weil man ihm den Spitznamen Taco gegeben hat?
Ja. Ja,
so hysterisch lustig schon finde, war, oh, ich bin der tolle Trump, oder dann kommst du, weiß ich nicht, so ein kleines Kind vorbei, hey, du Taco-Gesicht, ne, und Herzinfarkt und alles, also keine Ahnung,
ganz ehrlich, Trump hätte nie im Leben Präsident werden dürfen. Es gibt einige, viele Spinner leider, die sowas feiern, warum auch immer, weil das Leben wird in den USA gerade nicht besser. Point. Das brauchen wir gar nicht drüber reden. Es wird definitiv teurer, weil wer zahlt denn Zölle? Der Endkunde. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, gerade wenn man jetzt die Wissenschaft zum Beispiel angeht, da merkt man halt eben auch, wo es hinführen soll. Ich meine, der Gesundheitsminister, dieser komische Verschwörungskopter, will ja jetzt das publizieren. In Wissenschaftsmagazinen verbieten, wenn das sich um eine staatlich geförderte Studie handelt. Das ist auch ganz schön krass. Und Japan macht das hier tatsächlich richtig, zu sagen, ja, dann kommt halt einfach alle zu uns, weil wir brauchen euch so oder so. Gut, das sagen sie ja natürlich nicht so laut. Da heißt es ja, wir wollen natürlich auch akademische Laufbahnen sichern. Aber Japan versucht ja eh schon länger, Talente aus dem Ausland anzuziehen, weil man ist halt darauf angewiesen. Und es gibt, und das ist halt der ganz große Witz an dem, was Trump da macht, es gibt seit Jahren ein Wettrennen der ganzen Länder, eben Talente wirklich anzuziehen. Und die USA steigt mit Ach und Krach da aus. Keiner versteht warum, aber schön, dass es machen.
Deswegen kann das aber auch für viele halt eine Chance sein und gerade für Japan, weil Japan hatte halt aufgrund der Corona-Pandemie das Problem, dass halt bei denen viele weggelaufen sind.
Ja.
Und deswegen können die das jetzt unglaublich gut nutzen, um praktisch wieder aufzustocken und sich vielleicht auch gegenüber anderen Ländern technisch und auch andersweitig weiter nach oben pushen. Ne? Also das ist absolut eine Chance und ich finde auch, das sollte man ganz dreist nutzen, weil am Ende profitieren, finde ich, nur die Richtigen, die Studierenden, die ein sicheres Plätzchen kriegen und natürlich dann die Länder, die unglaublich helle Köpfe bekommen.
Deswegen sollte Deutschland halt auch ganz, ganz schnell dran arbeiten, Wissenschaftler aus den USA aufzunehmen.
Manchmal ist das richtig kurios, ne? Wie oft Japan, was innenpolitische Sachen angeht, träge und langsam und nicht flott, also auch nicht schlau ist. Aber außenpolitische Sachen wie hier reagieren sie relativ schnell oft. Ne?
Ja, und reagieren sie in meinen Augen sogar richtig.
Ja.
Muss man ganz ehrlich sagen. Naja, mal schauen, wie es wird. Die Universität Tokio hat übrigens tatsächlich als allererstes, das ist sogar noch vor der vom Bildungsministerium angekündigt, Leute, kommt alle zu uns, kein Problem, wir nehmen euch auf. Voll auch cool. Na, also es ist tatsächlich schon eine gute Idee und es sollte auf jeden Fall auch weitergemacht werden, weil gerade die jungen Leute, ich meine, dass viele verunsichert sind, ist natürlich total verständlich. Und Harvard ist ja eigentlich nicht umsonst eine Elite-Uni. Wer da ist, da kann sagen, okay, das öffnet einige Türen und das ist für die jungen Leute gerade richtig, richtig übel. Und das unter dem Deckmantel, um zu sagen, ja, wir müssen ja jüdische Studenten, Studierende schützen. Boah, diese Ausreden, das glauben die Leute auch noch.
Ja.
Naja, egal. Diesen Orang-Utan, nein, das Taco-Gesicht muss ich ja nicht verstehen. So, damit darf ich jetzt offiziell nicht mehr in die USA einreisen, wenn meine Posts vorher noch nicht gereicht haben.
Das ist aber auch etwas, womit man angeben könnte oder so. Ich darf nicht in die USA einreisen, weil Trump Angst vor mir hat.
Mhm. Ja, das ist ein gutes Motiv für ein T-Shirt.
Ja, ne, ich meine, man muss das, ich meine, es ist doch peinlich, oder? Weißt du, du bist der Präsident der Vereinigten Staaten und hast vor irgendwelchen Postings auf Facebook, Instagram oder Twitter Angst. Das ist doch nicht besonders männlich, oder?
Was willst du von einem Mann erwarten, der in der letzten Woche tatsächlich auf Twitter geschrieben hat, Kanada möchte überlegt gerade, der 51. Staat von der USA zu werden. Ja, klar, nee, Kanada. Mhm, die haben das in den letzten Wochen sind es ja erst, so massiv abgestritten und sagt, nein, natürlich wollen die. Und die Lügen werden halt geglaubt. Und da denkst du dir auch, Mann, ey, die Menschheit ist einfach völlig im Eimer.
Kennst du doch mit kleinen Kindern, wenn du es oft genug sagst, dann wird es auch wahr. Und wenn ich mir die Augen zuhalte, dann sind alle weg.
Ja, Fun Fact übrigens, Kanada wendet sich gerade der EU zu.
Ich würde gern auch darüber mich lächerlich machen, aber es ist leider Gottes auch eine Wahrheit, wenn man irgendwelche Lügen oft genug wiederholt, dass es genug Leute glauben.
Ja, natürlich,
ne?
Das ist natürlich.
Die Form von Propaganda, die leider Gottes funktioniert oft.
Ja, ich weiß, wir können hier in Deutschland leider auch ein Liedchen von singen.
Ja.
So, weil wir gerade so schön mit dem Ausland zu tun haben, wisst ihr, was kulinarische Diplomatie ist?
Ich weiß es nicht, aber es hört sich lecker an.
Ja, es ist auch wahnsinnig lecker. Heißt, du bewirtest politische Gäste in deinen Botschaften wirklich sehr exquisit. Und Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Und nach einem guten Essen sind die Gespräche in der Regel immer ein bisschen besser. Das ist Problem. Übrigens, kleiner Funfact, das Problem hatten wir hier in Deutschland auch gerade. Da wurde nämlich über Söder gemotzt, weil der immer nur Fastfood und so einen Scheiß anbietet. Das kommt nicht ganz so gut an. So, und Japan setzt sehr stark auf kulinarische Diplomatie. Ich meine, bei der Küche ist das auch kein Wunder. Problem ist halt bloß, ja, es fehlt an Köchen. Und dementsprechend hat das japanische Außenministerium jetzt angekündigt, dass man die Arbeitsbedingungen für Köche in diplomatischen Vertretungen im Ausland deutlich verbessern möchte, damit man halt eben qualifiziertes Personal bekommt und die kulinarische Diplomatie aufrechterhalten kann.
Ja, also wenn ich das hier sehe, was die Durchschnittsverdienste waren bisher, dann lockt es keinen Koch wirklich an. Koch sind normalerweise Besserverdiener, ja?
Also um es kurz zu sagen, durchschnittlich waren das 4 bis 4,5 Millionen Yen, also 32.000 bis 26.000 Euro pro Jahr. Und das soll jetzt erstmal auf 6 Millionen Yen ansteigen, also 35.000 Euro pro Jahr. Und dann sollen halt eben noch bestimmte Kosten, wie zum Beispiel Mietwohnungen und so weiter, ebenfalls mit reingenommen werden.
Ja, trotzdem. Ich meine, da musst du was machen. Du kannst nicht einfach irgendeinen Imbisschef nehmen, ne?
Richtig. Also derzeit sind übrigens so etwa 230 japanische Auslandsvertretungen ohne feste Küchenchefs.
Aber ist das nicht eigentlich grundsätzlich so ein Problem in Japan, dass Köche wahnsinnig schlecht bezahlt sind? Also grundsätzlich, nicht nur
Weiß ich nicht. Also ich glaube, in Luxushotels bestimmt nicht.
Ja gut, das ist ja nochmal eine Ausnahme. Aber mir war so, dass es grundsätzlich, also dass es ein Problem ist, dass halt auch so richtig gut ausgebildete Köche Japan wegrennen, weil die halt so mies bezahlt werden.
Ich weiß es nicht, ob es daran liegt, dass es in Japan einen großen Wettbewerb gibt, was den eigenen Laden angeht, weil das kenne ich zumindest aus meiner Bekanntschaft. Ne? Wenn jemand ein großer Koch wird, dann will er auch unbedingt seinen eigenen Laden haben. Ne? Mhm. Und in Japan ist es ein Knochenjob, seinen eigenen Laden zu machen, sein eigenes Restaurant, egal ob es ein Ramen-Restaurant ist oder sonst etwas. Und die Chancen auf Erfolg auf großen sind gering. Also vielleicht liegt es damit zusammen, weil ich denke mal, dass in den feinen Läden oder in den guten Restaurants, wenn die einen Koch anstellen, dann lassen sich das auch was kosten, bin ich mir ziemlich sicher.
Das definitiv. Ja. So, dann, wir hatten natürlich auch wieder ein bisschen Innenpolitik, denn Japan hat tatsächlich das erste Gesetz das erste KI-Gesetz beschlossen und das nimmt tatsächlich Unternehmen in die Pflicht.
Hui.
Ja, allerdings, ganz kurz, natürlich wieder ohne Strafen, nur mit Auflagen. Oh, ja. Also es geht halt darum, dass das Gesetz solche Risiken wie die Verbreitung von Fehlinformationen angeht. Und das Gesetz verpflichtet halt Unternehmen zur Kooperation mit staatlichen Stellen, wenn es zu Untersuchungen über möglichen Missbrauch von KI-Systemen kommt. So, Sanktionen sind wie gesagt nicht vorgesehen. Das heißt, dass man kann kooperieren, aber man kann es auch sein lassen. Da muss man dazu sagen, diese Stelle wurde übrigens reingenommen, weil man eben Angst vor US-Reaktionen hat. Weil, naja, wo sitzen die meisten KI-Firmen? Ach ja, in den USA. Wer hätte das gedacht? Was man allerdings gesagt hat, okay, bei ganz konkreten Fällen von Missbrauch kann man die Öffentlichkeit warnen. Und das hat in Japan bekanntlich mehr als so Symbolwirkung.
Ja, aber kann man das sonst normalerweise nicht? Gibt es dann irgendwie so eine rechtliche Voraussetzung, die Regierung erfüllen müssen, bevor sie die Öffentlichkeit warnt?
Ja, Schadensersatzklagen wegen Rufschädigung.
An der Regierung, okay.
Ja, ja, tatsächlich. Gab es auch schon. Weil das führt halt doch durchaus dazu, dass wenn irgendwas öffentlich tatsächlich von einem Ministerium genannt wird oder sagen wir von einer öffentlichen Stelle, da kannst du schon mit Umsatzeinbußen rechnen.
Ja, okay, jetzt haben sie diesmal sich zumindest diesen Weg freigehalten mit dem Gesetz. Das ist nicht der schlechteste Anfang, aber trotzdem, du hast dir die Hälfte deiner Klauen gezogen, um nicht Amerika zu verärgern. Ne?
Erstmal. Jetzt wird eine Arbeitsgruppe eingesetzt und die soll Ende des Jahres konkrete Richtlinien für eine KI-Politik ausarbeiten und die soll dann auch Strafen vorsehen.
Okay.
Also Japan ist schon hinterher, weil man hat ja ein gewisses Problemchen, das nennt sich Anime und Manga, also speziell Manga. Denn, naja, eine KI kann halt auch zeichnen.
Schlecht, aber ja.
Nee, wird immer besser.
Ja, sie wird immer besser, aber sie ist trotzdem schlecht vom künstlerischen Aspekt her.
Ja, natürlich, klar. Ja,
es ist nur Einheitsschrott.
Das schon, aber es geht halt speziell auch um Kopieren. Und man sieht das ja an den, hey, ich mache jetzt einen Avatar im Ghibli-Style. Ja, toll, danke, super. Ne, und das ist halt, also Copyright-Verletzungen werden in Japan ja bekanntlich ganz schön böse geahndet. Nur mal so ein kleines Beispiel. Heute gab es einen Fall oder einen Bericht in japanischen Medien, da wurde eine Führungskraft einer Firma verklagt wegen Urheberrechtsverstößen, weil er Zeitungsartikel kopiert und an seine Mitarbeiter verteilt hat.
Oh, ja, also das ist Deutschland hier nicht passiert. Hört sich schon fast brutal, ist fast so dumm wie deutsche Bürokratie schon, so brutal.
Ja, das kommt aber auch von den japanischen Firmen. Die sind da absichtlich so brutal und so paranoid, weil sie im Endeffekt damit ihre Marken und alles schützen wollen. Mhm. Ich meine, wie Nintendo. Ja? Nintendo ist mehr berühmt für seine Anwälte bald als für seine Spiele. Es ist ein Witz.
Das
stimmt. It's me, Mario, der Anwalt, der Copyrechtsanwalt.
Ich glaube, das einzige Unternehmen, was einen schlimmeren Copyrechtsanwalt hat, ist Disney.
Ja, ja.
Also ich glaube, dass die sind so aktuell der größte Ekelbums, den man sich in Rechtsfragen anschauen kann. Aber Nintendo ist ziemlich dicht dahinter mittlerweile. Also die verklagen ja auch wirklich jeden, der bei drei nicht sich rechtzeitig versteckt.
Markenschutz lässt halt grüßen, ne?
Ja, so. Ist immer eine Frage, Markenschutz oder wird es dann halt absurd irgendwann und schadet man sich nicht selbst mit solchen Sachen, ne?
Es wird zu einem Business, das ist das Absurde dabei, ne?
Ja, für die Anwaltskanzleien auf jeden Fall.
Ja.
Die verdienen sich dumm und dämlich. So, Japan hat was für Online-Shopper gemacht, also genau genommen die japanische Post. Das ist eigentlich sogar ziemlich cool, die haben nämlich ein digitales Adressensystem mit einem 7-stelligen Code eingeführt. Ja, und zwar, diesen Code kann man bei Online-Shopping in die herkömmliche Adresseingabe einsetzen und dann ja, erscheint halt die Adresse und so weiter. Und das Schöne ist, auch beim Umzug behält man diese Nummer. Damit soll das Online-Shopping vereinfacht werden, aber vor allen Dingen soll damit auch die Auslieferung für die Postmenschen einfacher werden, weil, ja.
Also, du behältst die Nummer im Sinne von wegen, das ist wie deine Telefonnummer behältst.
Ja, genau.
Das Handy wird neu, aber du kannst portieren, die Nummer.
Naja, so eine ID halt, ne?
Okay, okay. Ja, eigentlich nicht übel, aber ich kratze mich trotzdem am Kopf, wie viel das bringt im Vergleich zu der Adresse eingeben. Okay, du sparst dir ein bisschen Zeit.
Das ist, glaube ich, gar nicht der Hauptpunkt. Der Hauptpunkt ist tatsächlich, das System soll die praktischen Probleme im japanischen Adresswesen beheben. Denn wir wissen ja, in Japan, gerade dicht bebauten Wohngegenden oder halt Neubauten, sind Hausnummern entweder schlecht sichtbar oder so uneinheitlich vergeben, dass du, dass es ständig Zustellprobleme gibt und die Post da wirklich suchen muss, wie bekloppt. Und das soll mit dieser digitalen Verknüpfung halt eben ein bisschen einfacher gemacht werden für die Auslieferer.
Aber wie? Im Endeffekt von wegen, dass die da noch ein digitales System hat, dass die direkt zu der. Aber
genau.
Könnte man das nicht mit der Adresse genauso gut machen? Weil die Adressen sind doch auch irgendwie alle digital gespeichert. Maps gibt's auch überall, ne?
Ja, aber das ist ein bisschen was anderes. Also Maps zum Beispiel digital, also normale Adressen dort eintragen, das ist datenschutztechnisch ein bisschen bedenklich. Und so ein System ist übrigens auch tatsächlich teurer, als wenn du das damit machst. Vor allen Dingen, weil sich hier die Leute übrigens auch freiwillig anmelden müssen. Dadurch hat man ja automatisch schon die Zustimmung.
Das ist natürlich, ja, die automatische Zustimmung, die kriegst du damit. Das stimmt
richtig.
Schon. Ja.
Und natürlich ist das Interesse von Unternehmen auch unheimlich groß, denn schon sehr, sehr viele Anbieter im E-Commerce-Bereich sagen halt, jo, machen wir mit.
Digitalisierung von der Post aus.
Ist eigentlich eine schöne Idee. Also, warum nicht?
Ich bin ja mal gespannt, wie sie das noch lösen. Die haben ja nämlich auch so ein kleines Personalmangelproblem, ne?
Ja, so dezent ausgedrückt könnte man das so sagen.
Ja, vor allem, sehen, was sie sich noch einfallen lassen.
Also, vor allem, sie haben ein Personalproblem und jetzt finden sie auch haufenweise Auslieferer, die ständig besoffen unterwegs sind. Das ist auch nicht so toll.
Wie, was, wo?
Ja, jetzt haben sie wieder 17 Fahrer disziplinieren müssen, weil die besoffen Pakete ausgefahren haben.
Okay, ich dachte eher so, Piloten haben ein Alkoholproblem. Postboten, sie sind mir neu.
Nein, nein, huh. Paketboten.
Okay, Paketboten. Ich weiß ja nicht, ob das
gut, wer für Amazon arbeitet, jetzt mal ernsthaft, wer für Amazon arbeitet und sich dann besäuft, kann ich nachvollziehen. Wobei, dass das Geld überhaupt noch für Alkohol reicht.
Ja, wobei ich weiß nicht, wer bezahlt Amazon in Japan genauso schlecht wie in Amerika? Ich weiß, in Deutschland ist es so, Also ist nicht unbedingt schlechter, als wenn man so schon Pakete ausfährt, aber.
Nee, tatsächlich sehr schlecht.
Ja, na gut, das hätte mich jetzt auch überrascht, wenn es anders wäre.
Ja, das ist das Problem. So, dann gibt es ja die große Hoffnung von Ride-Hailing, ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht. Japan hat das ja eingeführt, um eben den Taxifahrermangel zu beseitigen. Weil, naja, es gibt da halt auch so einen kleinen Fachkräftemangel. So, und jetzt hat sich eine Kommission hingesetzt, beziehungsweise ein Gremium, und hat letzte Woche dann vorgeschlagen, naja, man könnte doch auch Bus- und Bahnunternehmen den Einstieg in das Geschäft ermöglichen. Übrigens, kleiner Fun-Fact, dieses Gremium wurde übrigens von einem Berater der East Japan Railway geleitet. Ja, dass er also Bahn vorschlägt, ist irgendwo klar. Was man offen gelassen hat, ist zu erklären, wie das funktionieren soll, weil Ride-Hailing ist ja, hey, ich habe eine App, ich buche mir jetzt meinen Fahrer, stehe hier rum und warte, bis er kommt. Wie das mit der Bahn funktionieren soll, verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
Ja, ich weiß auch nicht, das Ride-Hailing war auch doch darauf abgezielt, dass du mehr Privatpersonen das so als Nebenjob ermöglichen kannst, ne?
Ja, richtig. Ja. Also sie müssen halt sich bei einem Taxiunternehmen registrieren und auch eine kleine Schulung machen, aber dann dürfen sie fahren.
Ja, aber Privatpersonen besitzen keine Busse. Die sind zu teuer.
Ich glaube, die besitzen auch keine Bahn. Ich bin mir ziemlich sicher. Bus könnte sogar noch sein, aber Bahn bezweifle ich ganz stark.
Ja, ich kann mir echt schwer vorstellen, wie sie das durchsetzen, was sie da machen möchten.
Na, es geht halt vor allen Dingen darum, die regionale Infrastruktur besser zu benutzen. Das heißt, auf dem Land zum Beispiel mal eben einen Bus anzurufen, der kommt dann vorbei, holt dich ab, fährt dich dann irgendwo hin. Das ist tatsächlich gar nicht so unüblich. Solche Modelle gibt es in Deutschland übrigens auch schon.
Ja, ja, nennt sich Rufbus. Haben wir auch einen, ja, ja.
Ne, richtig, aber wie gesagt, mit der Bahn verstehe ich das immer noch nicht.
Ja, das aber ist gut. Auch, ja, wahrscheinlich.
Schauen wir mal, was da noch entschieden wird. Das dürfte interessant sein, wie das funktionieren soll.
Ich meine, so, ich rufe die Bahn,
in zwei Stunden sind wir da.
Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass es dann so, wie heißt es nochmal, so potenzielle Bahnfahrten gibt, die ausfallen, wenn nicht genug Leute sich anmelden oder sowas. Ne?
Gut, das kann sein, aber das widerspricht ja Redhead im Prinzip halt komplett.
Ja, auch, du hast recht, es ist eher komisch, ne? Das weiß auch nicht so genau.
Ich glaube, das ist einfach mal wieder ein typischer Fall, dass derjenige oder diejenige, die das vorgeschlagen hat, nicht versteht, wie dieses Konzept funktioniert. Also zumindest hört sich so an, als wenn man gesagt hat, oh ja, nö, dann machen wir das halt so. Und keiner hat wirklich nachgedacht, ob das jetzt auch mit dem übereinstimmt, was man bereits schon zugelassen hat.
Naja, ich meine, er ist halt eben für ein Bahnunternehmen tätig, der Hauptberater. Da wundere mich nicht, dass er, wie gesagt, Bahn mit reinnimmt. Aber gut, wir werden ja sehen, was sie da noch ausarbeiten. Ich finde es auf jeden Fall, Busse ist eine gute Idee, denn in den ländlichen Regionen kannst du den regelmäßigen Busverkehr kaum noch aufrechterhalten. Mhm. Auch wegen Fahrermangel, aber vor allen Dingen auch, weil es sich nicht lohnt. Na, das macht natürlich dann für die Einwohner das Ganze ein bisschen leichter.
Ja klar, wenn alles auch auf Rufbusbasis mit im digitalen Netz funktioniert, ne? Das ja. Könnte schon gehen.
So, dann kommen wir mal nach Osaka. Denn die Osaka Metro hat was Interessantes eingeführt für reizempfindliche Menschen. Um das kurz zu erklären, es gibt ja Menschen, die kommen mit Reizüberflutung einfach nicht klar. Und Japan ist in Großstädten zumindest, was Reizüberflutung angeht, spitzenmäßig. Denn die Osaka Metro testet jetzt an einer Bahnstation spezielle Rückzugsräume, die speziell für diese Menschen mit sensorischer Empfindlichkeit gedacht sind. Damit sie sich halt kurz von dem Alltagstrubel erholen können.
Also einfach nur stille Örtchen.
Okay, ja, also sind ja, okay, ja. Also nicht stille Örtchen im Sinne von Toilette, ne? Das halten wir kurz fest.
Aber das wäre auch schön, wenn die Toiletten still wären. Ne?
Ja, stimmt, ach, da ist heutzutage so ein ganz komischer Trend, dass überall irgendwie Musik gespielt wird und du wirst gefühlt mit so einem Stadionscheinwerfer beleuchtet. Also
Ist so fürchterlich. Ich will da in Ruhe sitzen und die Krakeleien an den Fliesen lesen, wenn ich da mal so doof bin und auf so ein Klo rennen würde. Echter Kerl, aber
ich komme da mittlerweile drauf an. Also ich habe ja gehört, dass so Hauptbahnhöfe mittlerweile doch schon recht gut gesicherte und anständige Toiletten haben.
Ja, das ist ja auch gar kein Wunder. Ich meine, so wie die Dinger sonst aussehen würden. Hm. Also es gibt halt auch in Japan natürlich logischerweise sehr viele Menschen, die halt eben sensorische sehr empfindlich sind. Und in der Hinsicht sind diese Räume wirklich eine gute Idee. Man geht halt hin, man kann kurz abschalten, also wirklich runterkommen und dann geht's halt weiter.
Ich finde das aber auch grundsätzlich irgendwie eine coole Idee, auch für Leute vielleicht, die nicht so sehr sensibel sind, weil stell dir mal vor, ihr seid irgendwie mehrere Stunden unterwegs mit der Bahn und ihr müsst jetzt eine Stunde am Bahnhof stehen und ich weiß nicht, ob jemand mal schon an so einem großen Bahnhof länger gestanden hat. Das macht dich wahnsinnig, die Geräuschkulisse. Also das ist ein Krach dort. Du hast die Züge, du hast die Durchsagen, du hast das Menschengewusel. Dann hast du noch irgendwelche Restaurants, dann riecht's überall. Also ich kann auch verstehen, dass Leute...
Du beschreibst gerade die Reizüberflutung.
Ja, das meine ich, aber ich denke auch ganz... Also nicht unbedingt Leute, die jetzt von sowas extrem betroffen sind, sind wahrscheinlich auch so manche dankbar, einfach mal so ein paar Minuten Stille zu haben.
Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe ja tatsächlich meine Kopfhörer, die haben Geräuschunterdrückung. Ach schön.
Ja, sowas ist eine feine Sache. Rein theoretisch könnte man das auch so anbieten in diesen Internetcafés, ne, dass du in deine Kabine gehst, deinen Kopfhörer aufsetzt, leichte Musik und dann die Außenwelt abschottest.
Ja, das auch kann manchmal tatsächlich sein. Und es gibt halt viele Menschen, die sensorisch schnell, gestresst sind. Und da sind diese Räume eine wahnsinnig gute Idee. Und sie werden jetzt halt getestet. Und wenn es halt tatsächlich angenommen wird, dann soll das ausgeweitet werden. Also
ja, ich meine, sehr thematisch passend, weil in Osaka steppt im Moment der Bär. Ne? Die Expo lockt ja Leute an in Massen.
Oh ja.
Oh ja.
Oh ja. Oh ja. Tatsächlich entwickelt sich die Expo gerade ziemlich gut, muss man sagen.
Mhm.
Das Problem ist halt bloß, es gibt heute auch unheimlich viele Probleme. Wer hätte das erwartet?
Ah ja, ist halt so, wenn so viele Millionen Leute da durchlatschen, ne? Das ist nicht einfach. Ich stelle mir auch vor, dass es...
Gibt aber Probleme. Also, ich sag's mal so rum. Bei der Organisation hätte man ein bisschen besser aufpassen können. Also die Wartezeiten alleine, bis man reinkommt, sind schon... Wow, Man hat jetzt zwar die Öffnungszeiten zu 10 Minuten vorverlegt, das hilft aber jetzt auch nicht wirklich weiter, weil vor allen Dingen die meisten Rennen über, was war das Westtor, wenn ich mich gerade nicht irre, genau, das Osttor, weil das liegt ja direkt an der Osaka Metro, deswegen kommen da halt die meisten Gäste an. Das Westtor mit den Shuttlebussen und dem Park-and-Ride-System und so weiter, ja, das wird eigentlich so gut wie gar nicht benutzt und Map. Und dementsprechend möchte man jetzt das Park-and-Ride-System nutzerfreundlicher gestalten, ja.
Ist halt die Frage, hat man einfach nicht damit gerechnet, dass es so einen Ansturm gibt oder hat man einfach nicht richtig gerechnet?
Nee, die wollten doch eigentlich viel mehr Besucher in der Zeit schon haben, ne? Das wäre doch eher ideal gewesen. Also es kann mir keiner erzählen, dass sie damit nicht gerechnet haben.
Also waren sie mal wieder einfach nur ignorant.
Ja, das ist der Punkt. Sie waren mal wieder ignorant. Sie haben mal gedacht, es läuft dann schon, was wir uns ausgedacht haben, weil wir wissen ja bekanntlich, wie das funktioniert. Ja, na klar.
Nee, ja, wobei, weil ich sag mal so, Mathematik ist ja was Feines, wenn du das alles berechnen kannst irgendwie, aber in der Realität kann es ja dann immer noch anders aussehen. Also vielleicht man muss ehrlich sein,
das Park-and-Ride-System hat halt arge Probleme. Also es wurde schon vor Wochen gewarnt, liebe Leute, das ist hier gnadenlos überlastet, ständig fallen Züge aus und so weiter. Das funktioniert so nicht. Man hätte vielleicht gleich reagieren müssen. Besonders, weil man weiß, okay, während der goldenen Woche kommen ja sowieso mehr Leute.
Ja, stimmt, da hat man vielleicht daran auch nicht gedacht, ne?
Nee, dass man die Golden Week in Japan vergisst, ist wirklich sehr kurios. Das muss man mal ehrlich sagen. Ist ja nur die Hauptreisezeit, aber okay.
Aber bei Zügen musste ich gerade irgendwie an die Fußball-EM hier in Deutschland denken, wo alle so, oh ja, Deutschland, und dann so, warum kommt der Zug jetzt nicht?
Beleidige bitte nicht so dermaßen die Bahn in Japan. So schlimm ist er auch nicht.
Ich habe es ja nicht verglichen. Ich meinte nur, ich wurde gerade so dran erinnert, wo alle dann überrascht waren, hey, wow, warum kommen die Züge nicht? Warum sind die alle so spät? Und da hat man auch gesagt, oh ja, damit konnten wir ja auch irgendwie nicht rechnen. Upsi.
Nee, man kann nicht rechnen, dass viele Fußballfans zu einer, naja, lassen wir es.
Ja.
So, jetzt sind wir aber wieder bei Japan kurios. In Yamanashi darf die Polizei jetzt tatsächlich in Uniform einkaufen gehen. Das hört sich jetzt für uns an, naja, ist doch normal. Ja, klar, ist es auch definitiv, also für uns hier in Deutschland. In Japan ist das tatsächlich ein Kuriosum. Und dementsprechend hat die Präfekturpolizei auf X ganz groß informiert. Das gab auch eine riesen Resonanz, größtenteils Gott sei Dank positiv, auch sehr viel Kritik, weil, ist man ja nicht mehr hat man nicht mehr den genügenden Abstand zu Polizisten und so weiter. Aber überhaupt, dass das so eine Diskussion ausgelöst hat, ich meine, ganz ehrlich, das wäre uns hier in Deutschland nicht passiert. Weil hier ist es einfach normal.
Ich wollte gerade sagen, also ich meine, klar, man sieht es nicht so oft, dass man hier Polizisten in voller Montur im Supermarkt sieht, aber das ist jetzt nicht so ungewöhnlich.
Das sehe ich hier ständig. Und beim Hornochsen, es ist eine Burgerbude bei mir, ja? Und beim Thailänder, ich sehe die da ständig.
Ich meine, ich kann mich erinnern, tatsächlich, Gott, das ist aber lange her, aber als ich bei der Bundeswehr war, haben sie gesagt, dass wir es so wenig wie möglich mit mit Uniform draußen rumrennen sollen.
Nicht verboten, oder?
Nein. Wir sind auch in Billardspielen gegangen oder einkaufen gegangen, das ging auch. Aber man sollte es nicht jeden Tag machen. Wenn möglich, sollte man es ein bisschen vermeiden.
Also ich sag's mal so, natürlich müssen Polizisten sich versorgen, wenn sie auf Streife sind. Und gerade bei der Hitze ist es gut, dass sie Getränke kaufen können. Also die Lockerung dieser Regelung ist wirklich sehr, sehr wichtig. So, es sind ja auch nur Menschen und also bei der Hitze durch die Gegend zu rennen, ist die ganze Zeit auch nicht schön. Was mich abwundert, ist so dieses, oder was halt typisch japanisch ist, ist mal wieder, ja, wir erklären das mal eben schnell und da geht eine Mega-Diskussion los, wo man sich da auch denkt, bitte? Warum? Sie gehen doch bloß was zu trinken holen, ist doch in Ordnung.
Ja, aber das so ein ähnliches Ding hatten wir auch schon mal, das war mit Feuerwehrleuten, das ist auch, glaube ich, oh Gott, ich glaube, es war sogar noch vor der Pandemie, ich bin mir nicht sicher. Da war das halt auch, dass die jetzt einkaufen gehen durften, um sich was zu trinken zu kaufen. Aber nur zu trinken, davon war die Rede. Und ihm wurde erlaubt, dass sie Sonnenbrillen tragen dürfen. Und da dachte ich auch so, what? Also wollt ihr mir sagen, dass die sonst immer in der brüllend heißen Hitze in Japan sich nichts zu trinken holen durften? Und da waren die Leute auch teilweise so empört, so, ja, das ist ja nicht seriös, wenn der Feuerwehrmann dann in den Supermarkt geht und sie mir so, warum denn? Das ist doch auch ein ganz normaler Mensch, der darf sich doch gerne was zu trinken holen.
Also da muss man sagen, wir machen das natürlich jetzt einfach, weil klar, bei uns ist es halt normal, andere Mentalität und so weiter. In Japan ist es halt eben, hat das was mit, ist halt eine Respektsperson und so weiter und die müssen sich entsprechend verhalten. So, Ja. Und das löst sich halt langsam. Es gibt halt eben diesen Wandel allgemein in der Gesellschaft. Das ist jetzt nicht erst seit hier so, sondern es geht halt schon ein bisschen länger. Natürlich bleibt ein Polizist dadurch trotzdem eine Respektsperson, sofern er sich benimmt, das halten wir kurz fest. Es gibt ja bekanntlich auch leider Polizisten, die ein bisschen über die Stränge schlagen. Aber mein Gott, ja, sollen sie was zu essen holen und was zu trinken holen? Wo ist das Problem?
Tatsächlich sehe ich da was Gutes auch daran, weil besonders bei den 24-Stunden-Supermärkten, ne, dass wegen dem Personalmangel manchmal die Leute ganz alleine da sind und dass sie auch Probleme bekommen könnten mit Kunden, die sie belästigen, ne? Wenn jetzt klar ist, dass ab und zu mal ein Polizist da reinkommen würde, könnte es auch abschrecken, ne? Dass die Leute sich benehmen besser.
Ja, und es kommt noch was anderes hinzu. Also in Japan, wie ich ja gerade sagte, ist es ja eher so Respektperson und so weiter. Und da galt halt eben immer schon Disziplin und Unauffälligkeit. Das ist so das oberste Gebot. Und es ist aber so, dass dadurch natürlich auch so eine Kluft zwischen eben Beamte und eben der Gesellschaft entstanden ist. Und dadurch, dass sie das jetzt halt dürfen, baut man ja auch wieder die Hürden ab. Also sprich, auch so ein bisschen die Scheu, die man nun mal als Otto-Normalverbraucher hat. Hört sich doof an, aber es ist halt tatsächlich so. Und von daher, ja, zusammen natürlich mit dem, okay, Polizist da bedeutet, wenn jetzt jemand gerade den Laden ausräumen will, dann macht das mal einen großen Bogen in der Regel.
Ja, ich meine, das geht in beide Richtungen, ne? Du sollst ja als Tourist oder als Student in Japan, wenn du irgendwie zum Beispiel nach dem Weg fragst und ein Polizist ist da, den mal zuerst fragen. Ne? Das ist eigentlich normal das Richtige. Aber wenn ich das gemacht habe in Japan, da waren die Polizisten meistens ziemlich verunsichert, die arme Leute, weil die nicht gewohnt erwartet haben, dass da jemand sich einfach so anspricht.
Auch interessant, dass da, naja, sind halt so Sachen, wo man vielleicht auf lange Zeit nicht dran gedacht hat, dass da vielleicht so eine Barriere dann entsteht oder eine Hemmschwelle zumindest. Das halt echt unpraktisch ist bei Polizisten, weil die sollen ja eigentlich irgendwie helfen.
Ja, eben. Dafür sind sie nun mal da. Und da ist es halt auch ganz gut, wenn die Hemmschwelle abgebaut wird. Ja. So, Japan hat ja bekanntlich ein Problem im Sommer. Japan wird immer heißer im Sommer. Das ist nicht von der Hand zu weisen, der Klimawandel ist dort spürbar. Und nein, das kann man auch nicht leugnen, das Thermometer zeigt es definitiv an. In diesem Sommer werden ja auch wieder mit höheren Temperaturen gerechnet, also über dem Durchschnitt gerechnet, so rum. Und das Ganze führt aber dazu, dass Sommerfeste ein wahnsinniges Problem haben, denn es ist einfach zu warm. Jetzt nicht nur für die Gäste, sondern vor allem für die Organisatoren, denn die meisten Organisatoren von Sommerfesten sind schon ein bisschen älter und für die ist die Sommerhitze gar nicht so toll. Denn es kam jetzt eine Statistik des Gesundheitsministeriums raus, das besagt, naja, die Hitzschlagfälle mehren sich mittlerweile schon im Frühsommer. Das ist gar nicht gut, man merkt also, es wird heißer. Und dazu kommt übrigens auch noch, es kam dann noch eine zweite Statistik, die besagt, Japan zählt leider immer mehr, im Sommer immer mehr Todesfälle bei Arbeitnehmern durch eben Hitzschlag. Und immer mehr Veranstalter sehen sich jetzt halt gezwungen, die Feste zu verlegen, entweder vor oder nach. Also sprich, wo es dann kühler hoffentlich wird.
Ja, klar. Man kennt eigentlich das Bild immer, dass man aufs Fest abends geht in Japan, ne? Wegen dem Feuerwerk. Und wegen den Ständen. Aber die Stände müssen halt tagsüber aufgebaut werden. Und das ist Knochenarbeit, die kann bei Hitze gefährlich werden.
Ja, total. Und deswegen ist es halt so, dass immer mehr Feste verschoben werden. Darunter halt natürlich auch die beliebten Feuerwerksfeste. Also zum Beispiel wurde jetzt das Adachi-Feuerwerksfestival in Tokio, das ist ein ganz traditionsreiches Event, ist übrigens ein wahnsinnig schönes Feuerwerk. Das findet normalerweise Ende Juli statt und das wurde in diesem Jahr schon auf dem 31. Mai vorgezogen.
Ich meine, ist natürlich immer doof, wenn das alles so sich verschiebt, aber andererseits denke ich mir, naja, wenn es zur Sicherheit von allen ist, und es wird ja nicht abgesagt, es wird ja nur verschoben.
Nee, man passt sich an. Richtig, genau. Und dementsprechend passt sich auch die Tourismusindustrie, oder versucht zumindest, sich mittlerweile anzupassen. Weil natürlich klar, diese Festivals sind natürlich absolute Tourismusbringer. Und jetzt ist man halt so dabei, dass man halt das Ganze so ein bisschen hin und her schiebt.
Ja, aber das könnte auch problematisch sein, wenn halt dann zu den Frühlingszeiten noch mehr Leute kommen. Das ist sowieso eine der beliebtesten Jahreszeiten in Japan, ne?
Richtig, wir hatten, glaube ich, letzte Woche die Zahlen, ne?
Waren wieder ein Rekord.
Ja, es war wieder ein Rekord. Also Japan steuert dieses Jahr allgemein wieder auf den Rekord zu. Gut, es soll Gott sei Dank auch nicht ganz so warm werden, dadurch ist es ein bisschen erträglicher. Aber ja, dass man muss sich halt eben dementsprechend dann anpassen. Und viele Kommunen sind jetzt halt dabei, gerade zu prüfen, was machen wir jetzt hier mit unserer lokalen Veranstaltung und so weiter. Weil es geht einfach nicht. Man hat ja eh schon das Problem, dass gerade im ländlichen Bereich nicht mehr genug Helfer da sind, weil, ja gut, die sterben halt aus. Also Abwanderung oder sind halt zu alt, können das nicht mehr und so weiter und so fort. Und gerade da, wo sehr viele ältere Menschen sind, die kann man einfach in der Sommerhitze da nicht arbeiten lassen.
Ich finde aber, es ist auch noch ein anderes Problem, weil wir dürfen ja nicht vergessen, es gibt ja eigentlich fast für jede Jahreszeit in Japan irgendwelche traditionellen Feste. Also es gibt ja auch wahnsinnig viele Herbstfeste. Ja, im Frühling gibt es auch unglaublich viele Veranstaltungen. Und wenn man das natürlich alles verschiebt, dann ist halt die Frage, was passiert denn mit den anderen Festen? Und da habe ich zum Beispiel auch so die Sorge, dass vielleicht auch gerade so kleinere Sachen, die zwar eine tiefe Tradition haben, aber halt nicht vielleicht so bedeutsam und vor allem auch nicht so rentabel sind, dass die dann einfach dann ganz vergessen werden, weil naja, wenn man auch schon so wenig Leute hat, die helfen, dann nimmt man natürlich das, wo man die meiste Kohle noch zusätzlich bekommt.
Das passiert tatsächlich schon.
Das ist ja das
kleinere
Ding.
Kleinere Festivals sterben immer mehr aus. Leider.
Das ist, einige Sachen kannst du auch nicht verschieben. Die funktionieren nur an festen Tagen. Ne? Und wenn auf einmal dann sich alles drängelt, weil an anderen Tagen es nicht geht wegen Hitze, meine Güte, ne?
So, aber es sind ja nicht nur Festivals, es sind ja auch Schulen, Pflegeeinrichtungen und sogar Behörden mittlerweile, die sich anpassen. Also zum Beispiel im letzten Jahr haben ja ein paar Schulen einfach die Sommerferien verlängert, weil es ging halt einfach nicht. Und es macht sich halt überall bemerkbar. Also das ist nicht gut.
Na, bald wird's Zeit für Siesta einführen in Japan.
Das möchte ich erleben. Also wenn das in Japan angeführt wird, falle ich lachen vom Stuhl, das schwöre ich euch.
Ich denke auch eher, dass man dann anfängt, abends zu arbeiten und dann morgens einfach, dass man die Zeiten verschiebt.
Eben. So, kommen wir abschließend noch zu einem Thema, das eigentlich wirklich sehr schade ist und das hat leider auch mit einer Tradition zu tun, denn die Ära der traditionellen Nachbarschaftsvereine in Japan geht zu Ende. Nachbarschaftsvereine sind in Japan tief verwurzelt. Die kamen so während des Zweiten Weltkriegs, glaube ich, auf, wenn ich mich gerade nicht irre, um sich halt eben diverse Sachen zu organisieren, damals halt Essen und so weiter. Und daraus hat sich dann eben diese Struktur, die man jetzt hat, gebildet, dass man halt eben, ja, ich sag jetzt mal so, auf sein Viertel aufpasst. So, Problem ist allerdings, das Ganze ist natürlich freiwillig. Und auch da macht sich der demografische Wandel und vor allen Dingen die gesellschaftliche Individualisierung ziemlich bemerkbar. Die Menschen sind halt lieber mehr für sich. Und der Rest ist aber zu alt.
Also das Problem, was es eigentlich in fast allen Bereichen gibt.
Richtig. Ja.
Aber es ist trotzdem etwas traurig, weil eigentlich der soziale Aspekt, ne? Also der Mensch ist ein soziales Wesen normalerweise. Diese Vereinsamung und Individualisierung ist eigentlich nicht wirklich in der Natur des Menschen. Das ist ein bisschen schade anzusehen.
Ja. Und die Zahl der Mitglieder schrumpft übrigens. Die Nachbarschaftsvereine sind übrigens größtenteils dafür verantwortlich, dass Japan an vielen Ecken einfach wahnsinnig sauber sind, denn eine regelmäßige Aktivität ist tatsächlich Müll sammeln oder halt Sicherheitspatrouillen. Und das wird halt geht halt immer mehr zurück.
Ja, das ist wirklich schade. Ich fände halt auch schön, wenn man sich untereinander hilft. Vielleicht, ich meine, in Deutschland ist es so ein bisschen, naja, wahrscheinlich nicht so die ideale Vorstellung. Ich meine, bei uns gibt es schon Leute, die praktisch Brechreiz kriegen, wenn sie einen Putzplan im Haus haben. Ja, aber ich finde das eigentlich immer ganz schön, wenn es irgendwie so Gemeinschaften in der Nachbarschaft gibt.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, da mal Props an meinen Stadtteil. Hier gibt es eine Vereinigung, also einen Verein. Bis vor Corona hat er auch noch ein Vettelfest gemacht. Das war immer ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, was sie jetzt, also ob die noch aktiv sind, kann ich jetzt leider nicht sagen. Aber das war auf jeden Fall mal echt genial, weil man so hat man seinen Nachbarn mal kennengelernt. Und das ist in einer Großstadt schon verdammt viel wert.
Die Sache ist die, diese Vereine, die hat Japan ja lange Zeit so als selbstverständlich angesehen. Ne? Und die Leistung, die erbracht haben, die ohne die kann man manchmal nicht einfach weitermachen. Also muss irgendwie danach gearbeitet werden. Da müssen die Gemeinden oder die lokalen Regierungen da irgendwie was schaffen. Ne?
Richtig. Übrigens, ich muss mich ganz kurz korrigieren. Tatsächlich kamen die Vereine schon im frühen 20. Jahrhundert auf. Sie wurden dann später vom Staat im Prinzip so in Beschlag genommen, etwa zur Organisation von Luftschutz und Lebensmittelverteilung im Krieg. Und nach Kriegsende wurden sie verboten. Sie erlebten halt erst 1950 ungefähr wieder so ein kleines Comeback. Und seitdem gelten sie halt so als Mittelding zwischen Bevölkerung und Verwaltung.
Ja.
Ich kann mich auch zu erinnern, also ich glaube mich zu erinnern, dass teilweise manche von dem auch zum Beispiel die Müllabfuhr im Prinzip betreuen. Also die sagen dann, wann die kommt, dann geben sie Bescheid und so weiter und so fort. Das wäre natürlich doof, wenn sowas wegfällt, weil dann muss sich wieder jemand von der Regierung halt drum kümmern und die haben halt auch keine Leute.
Und noch eine andere Sache, was auch man überhaupt nicht vergessen darf, sie sind unheimlich wichtig bei Naturkatastrophen.
Das natürlich auch, ja. Katastrophenschutzübungen und so weiter, die verteilen ja auch immer wieder so schöne kleine Heftchen.
Helfer bei Evakuierungen,
genau,
bei der Verpflegung.
Genau, das wird auch alles organisiert. Ja,
richtig, genau. Und das fällt halt gerade alles weg. Oder es fällt immer schneller weg. Also aktuell gibt es in Japan noch, im April 2023, gab es etwa noch 295.000 lokale Nachbarschaftsvereinigungen. Und seitdem sinkt es halt.
Das ist niemand leider der Gewinner.
Nee, leider nicht. Und das ist halt auch sehr schade, weil ich finde, Nachbarschaftsvereinigungen sind wichtig. Das ist wieder so eine Sache, so ein Ding, was wir gerne nach Deutschland holen können.
Ah, das funktioniert nicht. Wie gesagt, ich bei uns viele Leute ja schon Brechreiz bei so einem Putzplan oder wenn der Nachbar mal anklopft und fragt, ob er eine Tasse Zucker haben kann. Das ist so, nee, bleib mir bloß weg. Ich will nichts von dir wissen.
Schade eigentlich, ne? Muss ich ehrlich sagen. Also, ich weiß nicht. Ich habe es im Dorf immer gemocht, dass man sich so untereinander wenigstens kannte. Gut, das meiste war Geläster, aber trotzdem kannte man sich.
Vielleicht ist das auch so, vielleicht ist es auch so ein regionaler Unterschied. Also, ich glaube, in Dörfern oder kleineren Städten ist das nicht so weit verbreitet, aber halt in Großstädten, da ist man halt recht kalt gegenüber den anderen Leuten.
Also hier ist man schon gut anonym unterwegs, ja.
Ich meine, ich bin auch in einem Kaff, aber wir haben trotzdem kein regelmäßiges Straßenfest, das von unseren Nachbarn ausgerichtet wird. Sowas würde ich mir auch wünschen, das wäre auch nicht schlecht.
In meiner Heimat gab's das.
Bei uns gibt es etwas, das nennt sich Miteinanderfest.
Ja, ihr könnt ja mal bei in den Kommentaren oder beziehungsweise in den Kommentaren der jeweiligen Anbieter, speziell bei Spotify, da stellen wir jetzt mal eine Umfrage rein. Da könnt ihr mal sagen, was ihr von Nachbarschaftsvereinigungen haltet. Mhm. Ob euch das halt auch wünschen würde. Das würde mich wirklich mal interessieren.
Ja.
Ne, weil der Mensch vereinsamt immer mehr. Es wäre schön, wenn sich das Ganze vielleicht mal ein bisschen in andere Richtung entwickeln würde.
Ja.
Oder überhaupt, was ihr allgemein von Vereinen haltet, würde uns mal sehr interessieren. So, liebe Leute, damit sind wir durch für heute. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumika.com, da haben wir jeden Tag was für euch. Ansonsten noch eine Empfehlung, und zwar ist in der letzten Woche ein Special erschienen über, Matze, jetzt musst du mir ganz kurz helfen.
Die Egakai, das ist ein Anime-Kino-Festival, das jetzt zum ersten Mal in Deutschland durch Kinos tourt. Ja. Das ist von den Veranstaltern so ein kleines bisschen als ein Lückenbüßer gedacht, als Ersatz für das Akiba Pass Festival, das es ja nicht mehr gibt, leider Gottes.
Ja, und da hat sich dann Miki jetzt hingesetzt und mal mit den Leuten ein bisschen gequatscht. Hört einfach mal rein, das klingt alles wahnsinnig spannend. Ich muss mir das Special übrigens auch noch anhören. Und ansonsten liked uns, wo ihr uns liken könnt. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.